Glaube ist die Quelle meines Lebens.
Irrglaube, Aberglaube, blinder Glaube.
Ich glaube noch immer.
Jeder Mensch glaubt auf seine Art an irgendwen oder irgendwas.
Ich glaube an die Liebe.
Die heilige Dreifaltigkeit, die Selbstheilung, das fliegende Spaghetti-Monster.
Glaube!
Grund genug für uns, das Phänomen Glaube unter die Lupe des Wissens zu nehmen.
Dass ich erstens gar nichts glaube.
Radio 1.
Und zweitens
die Profis
gar nichts weiß.
So, Glaube ist unsere kleine Miniserie und wir wollen uns heute damit beschäftigen, wo sitzt denn bitte schön der Glaube im Gehirn? Das Gehirn kann man natürlich immer noch nicht komplett erforschen, aber man kann immer mehr darüber in Erfahrung bringen. Zum Beispiel versucht das Dr. Michael Blume, er ist Neurotheologe, also jemand, der uns eigentlich sagen müsste, wo bitte schön im Kopf sitzt denn nun der liebe Gott? Guten Morgen, Herr Dr. Blume.
Guten Morgen, hallo.
Wie ist es denn zu diesem Wissenschaftszweig der Neurotheologie gekommen?
Ich habe als Religionswissenschaftler gesehen, dass wir seit den 70er Jahren eine steigende Anzahl von Veröffentlichungen haben von Hirnforschern, die sich mit Religion befasst haben. Und da lag es eigentlich auf der Hand, dass wir da einmal sichten, was ist das Ergebnis dieser Forschungen gewesen. Und das war Thema meiner Doktorarbeit. Und was eigentlich so ein wenig als Spaß begonnen hatte, war dann am Ende doch ein ziemlich spannendes Unternehmen. Da ist inzwischen mehr Wissen zusammengekommen, als man zunächst vermutet hatte.
Also das heißt, Sie können den Ort im Hirn bestimmen, wo der Mensch glaubt?
Es ist so, dass auf jeden Fall unterschiedlichste Gehirnregionen beteiligt sind. Es ist nicht ein Knopf im Gehirn. Aber was man interdisziplinär zum Beispiel feststellen kann, ist, dass wir sowohl bei Homo sapiens wie bei Homo neanderthalensis, also beim Neandertaler, ein Auftreten von religiösem Verhalten haben, von Bestattung haben, als sich das Stirnhirn entwickelt, also der Bereich über den Augen. Das ist zum Beispiel etwas, das können heute die Hirnforscher können beobachten. Tatsächlich, da sind hohe Aktivitäten da, wenn wir zum Beispiel über religiöse Fragen, über Dilemmas nachdenken, moralische Fragen uns stellen. Und der Archäologe kann sagen, interessant, genau in der Zeit, als sich das entwickelt, beim Menschen fangen die an, ihre Toten zu bestatten. Das sind solche Befunde, die wir inzwischen tatsächlich haben.
Das hieße, wenn man jetzt also mal rein theoretisch einem Kardinal vorne diese Region in Stirnnähe ruhig stellen würde, dann wäre der unter Umständen hinterher Atheist.
Ja, es gab einen Fall, der sehr berühmt geworden ist, Phineas Gage, das war ein junger Mann, dem bei einer Explosion dieser Gehirnbereich beschädigt wurde. Und damals hatte man tatsächlich gesehen, dass sich die Persönlichkeit dort sehr verändert hat. Da geht es um Impulskontrolle, da geht es darum, ob man sein Leben an längerfristigen Abwägungen überhaupt ausrichten kann. Also es ist nicht nur eine Frage der Erfahrung, sondern es ist ja auch eine Frage, kann ich das, was ich glaube oder für wahr halte, auch im Leben umsetzen? Und da wäre sicherlich jeder Mensch, auch ein Kardinal, in ganz arg furchtbaren Schwierigkeiten, wenn dieses beeinträchtigt wäre. Von dem her hätten Sie da recht, das wäre eine schlimme Beeinträchtigung. Wir können froh sein, dass die Kardinäle dieses Problem regelmäßig nicht haben.
Sie haben schon gerade gesagt, es wäre interdisziplinär geforscht worden. Heißt das denn auch, man kann jede Art von Glauben, also ob man nun Buddhist ist, Hindu ist oder einfach irgendwie naturreligiös so rummacht, gleichermaßen da an dieser Hirnstelle verorten?
Wir stehen da ganz am Anfang natürlich der Forschungen, aber was sich schon abzeichnet ist, dass sie zum Beispiel Meditationstechniken oder bestimmte Gebetstechniken, dass sie nicht zufällig auch Ähnlichkeiten haben weltweit. Also wenn sie sich auch rituelles Verhalten anschauen, es ist also, ich möchte es nochmal betonen, nicht so, dass da ein bestimmter Knopf nur im Gehirn wäre, aber es ist so, dass wir von unserer Evolution her eine bestimmte Gehirnarchitektur mitbekommen haben und die disponiert uns für ein bestimmtes Verhalten. Religion ist nicht, wie man ja auch vermutet hatte, eine lange Zeit, da gab es Pershing und andere, die gesagt haben, das sei eine Art Krankheit oder Mini-Epilepsien. Nein, es ist etwas, das in der Architektur unseres Gehirns angelegt ist, das sich entwickelt hat über Jahrzehntausende und da haben sie tatsächlich Ähnlichkeiten von der Naturreligion bis in die Hochreligionen hinein.
Sind denn eigentlich nicht die Kirchen total sauer auf Sie und sagen, das ist doch gottlose Häresie, was der Herr Dr. Blume da betreibt, weil er Gott zu einem Hirngespinst macht?
Ganz und gar nicht. Also ich bin selber auch evangelischer Christ, meine Frau ist Muslimin und wir haben überhaupt kein Problem mit dem Befunden, denn man kann das natürlich so oder so lesen. Der Atheist kann sagen, ach ja, damit ist doch bewiesen, das ist alles nur ein Zufall und ein Evolutionsprodukt. Aber umgekehrt kann man natürlich mit der gleichen Berechtigung sagen, naja, vielleicht können wir hier tatsächlich sehen, dass dieses Universum und auch die Evolution des Menschen auch eine Sinnhaftigkeit hat. Der Glaubende mag sogar sagen, vielleicht sogar ein Ziel hat. Also da ist ein Bereich, den die empirische Naturwissenschaft überhaupt nicht erreichen kann, sondern wo die Philosophie und die Theologie erst ins Spiel kommt, wo man nämlich sagen kann, so, was machen wir jetzt mit den Befunden, was sagen die uns? Und da sind die unterschiedlichsten Deutungen möglich. Also mein Doktorvater hat eine sehr religionskritische Einstellung, ich zum Beispiel eine religiöse. Und das Spannende ist, schaffen wir es aber trotzdem, so gute wissenschaftliche Befunde zu bekommen, dass wir beide sagen können, jawohl, hier ist es empirisch so haltbar, hier haben wir so gute Belege, dass wir da auf einer gleichen Ebene miteinander reden können. Also von dem her, für die Kirchen ist das kein Skandal, sondern im Gegenteil, ich erlebe da ganz interessante Diskussionen mit Theologen über diese Themen.
Und wir durften jetzt auch ein wenig daran teilhaben. Vielen Dank. Der Religionswissenschaftler und Neurotheologe Dr. Michael Blume hat uns erklärt, wo im Hirn denn die religiösen Stellen sind. Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank, Herr Dr. Blume.
Dankeschön, alles Gute.
Ihnen auch.